Radio Stadtfilter.
Plaudern tun wir gerne virtuell, aber unser Bier ist uns dann doch real am liebsten. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Ihr gehört die Sendung von der Woche 18 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler und ich begrüße einen Gast, Barbara Josef. Hallo.
Hallo Matthias.
Barbara, du bist während fast 8 Jahren Presseverantwortliche für Microsoft Schweiz gewesen und jetzt bist du da zum internen Ausplaudern über den Steve Ballmer und den Satya Nadella.
Endlich sind meine 5 Minutes of Fame gekommen.
Genau. Nein, leider nicht. Hättest du irgendein Verbot, dass du dürftest, über gewisse Sachen, die du nicht darfst reden, nachdem du nicht mehr bei Microsoft bist?
Eigentlich nicht. Also viele haben völlig ein falsches Bild von so grossen Firmen. Das war schon beim ersten Tag bei Microsoft speziell. Ich habe einen Laptop bekommen, ein Telefon. Es hat geheißen, ich klaue einfach kein IP-Recht. Also wenn ihr Software braucht, dann sie lizenzieren. Und eigentlich hat sich das auch so durchgezogen. Also recht entspannt.
Eben, und man hat das Gefühl, das sind eigentlich Diktaturen, so grosse Unternehmen. Da darfst du keinen Schritt machen, ohne dass irgendjemand das dich überwacht und schaut, ob das mit irgendeiner Policy übereinstimmt.
Das ist so ein das Bild, das man hat. Aber meistens sind ja die Grossen so exponiert, dass die sich am wenigsten leisten können.
Mhm. Aber der Steve Ballmer, den hast du schon, mit dem bist du per Du gewesen.
Also wir sind alle per Du gewesen, im Englisch ist es noch ja, einfacher. Ich habe ihn auch live in der Schweiz erlebt und ist eigentlich ganz ein cooler, entspannter Typ, der uns super unterstützt hat, als er in der Schweiz war.
Mhm. Und ist eigentlich der Satya Nadella schon gewesen, wo du noch...
Der ist auch in der Schweiz gewesen, im November vor anderthalb Jahren. Auch dort wirklich ist ein lässiger Tag und spannend, die Leute mal aus der Nähe zu sehen.
Mm. Ich bin hier auch gewesen, aber aus der Nähe, also mit doch ein paar Stuhlreihen dazwischen, habe ich ihn gesehen. Aber du hast ihn können smalltalken mit dem?
Ja, also sehr smal.
Sehr smal.
Schon sehr gestrafft, ja, gerne. Meistens haben die Leute 10 bis 20 Meetings, wenn sie einen Tag im Land sind und dann ist es recht hektisch.
Das heisst auch, dass man eigentlich nicht unbedingt CEO sein will, weil dann bist du in so einem Land und hast dann doch keine Zeit für irgendwie mal an Zürichsee zu sitzen.
Es ist schon noch cool. Also es wird einem das Lieblingsgetränk nachgetragen. Man hat solche Business Manager für alles, die einem die Rede schreiben. Dass ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch noch eine coole Position.
Mhm. Außer dass natürlich am Schluss musst du den Kopf anheben für alles.
Wenn man es nicht gut macht, aber genau. Da ist ja ein guter Typ
am Boden. Der Satya ist im Moment, der wird gelobt von allen Seiten. Es ist, glaube ich, immer noch so. Und ich finde, es ist tatsächlich auch zu Recht. Man kann ihm nicht so viel aussetzen im Moment.
Ja, also ich habe es auch spannend gefunden, ihn noch zu erleben. Und ich glaube, er hat ganz viele gute und richtige Weichenstellungen gemacht in dieser Firma.
Mhm. Wir sind aber eigentlich gar nicht da, um über Microsoft zu reden, sondern wenn der Kevin jetzt da wäre, dann würde er dich bestätigen, dass wir gerne am Anfang von der Sendung eigentlich ein bisschen vom Thema wegkommen, statt Vater gerade darauf zu steuern. Es geht eigentlich um ein auch sehr interessantes Thema, nämlich die Arbeit von der Zukunft, wenn ich das plakativ genannt habe. Weniger ums Was, vielleicht auch ums Was, aber vor allem ums Wie und ums Wo, weil man gönnt, wenn man dir darf glauben oder deine Visionen oder auch was du bei Microsoft gemacht hast, dann nicht mehr immer in unseren Arbeitsplatz, unser Büro sitzen. Man kann gut zu Hause arbeiten, man kann überall arbeiten. Ist das so? Ist die Vorstellung, dass es eigentlich das Büro ein bisschen ein Auslaufmodell ist, dass es das nicht mehr braucht?
Das wird viel so missverstanden. Ich glaube, wir haben einfach heute mehr Freiheiten, weil wir von überall aus arbeiten können. Also wir haben Technologien, die uns das ermöglichen. Viele haben gerade in der Schweiz Jobs, die es mit Wissen zu tun haben. Und für das braucht es nicht mehr unbedingt einen Ort. Und im Prinzip geht es darum, diese Freiheit sinnvoll einzusetzen, sodass der Mensch und die Firma profitiert. Und Homeoffice ist einfach eine mögliche Ausprägung davon. Aber das Ziel ist nicht, dass sich alle verschanzen. Das Büro wird einfach einen anderen Zweck bekommen, als man es in der Vergangenheit vielleicht gehabt hat.
Vielleicht. Um das gerade von Anfang an ein bisschen verständlich zu machen, bei Microsoft hat es ja den legendären, ich glaube, er ist wirklich legendär, den Homeoffice Day gegeben. Heute heisst er, ein bisschen weniger prägnant, Work Smart. Heute sind auch andere Unternehmen bei dieser Initiative dabei. Mobiliar, Swisscom, Post und SBB habe ich gesehen. Finde ich ja noch überraschend. Eigentlich Pöstler und Lokführer, das sind ja genau die, die eigentlich nicht einen Homeoffice-Day einlegen können.
Also der Homeoffice-Day ist eigentlich von Anfang an eine Partnergeschichte. Es war nie allein Microsoft.
Okay,
einfach ja. Die Idee ist dort entstanden, 2009, wo die Schweinegrippe vermeintlich im Anmarsch war, haben wir einfach so ein bisschen eigentlich in einer Geschäftsleitungssitzung am Rand herumblödelt, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn wir wirklich zwei Wochen daheim bleiben müssen. Und wir haben dann gemerkt, ja, bei uns Microsoft nicht viel, die Leute haben den Laptop sowieso dabei und das leben wir schon. Und aber bei unseren Kunden, die ja eigentlich sehr viel Geld ausgeben für moderne Technologie, gibt das ein riesen Chaos. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja gut, das müssen wir halt üben, so wie ein Sirenendrill. Und eigentlich ist dann so die Idee entstanden, wir sollten ja nicht nur Produkte vertreiben, sondern auch den Leuten zeigen, was daraus gewinnt. Und das ist eben ein wichtiges Element, dass man die Freiheit auch nützt, wenn man moderne Technologien hat und das auch anders einsetzt als vor 100 Jahren.
Du sagst, ihr habt das bei Microsoft schon gelebt, dann hat sich bei euch eigentlich durch das gar nichts verändert.
Nein, es hat sich schon doch einiges verändert. Also wir sind natürlich auch von außen sehr viel auf das Thema angesprochen worden. Wir haben das Thema Führung auch intern sehr stark reflektiert. Wir haben uns als Organisation überlegt, ja gut, wie wollen wir mit dem umgehen und was für Typen Mitarbeiter möchten wir ansprechen? Wie schaffen wir es, gleiche Kultur zu haben, die funktioniert, dass die Leute sich nicht einfach verschanzen im Homeoffice? Also wir haben uns schon auch intern sehr damit auseinandergesetzt. Aber für uns ist es jetzt nicht neu gewesen, dass man nur einen Tag in der Woche quasi, dass man übt, das zuhause schaffen.
Wann hast du dann zum Beispiel bei Microsoft die Heim geschafft? Hast du das? Ist das bei deinem Job
in der
überhaupt?
Nacht. ja, ich habe vielleicht zum Schnitt alle zwei Wochen mal einen Tag die Heim geschafft. Also ich habe es eigentlich so gemacht, wie ich finde, müsste man Sachen machen, dass man seine Agenda anschaut und dann sieht, wenn man einen Tag kein Meetings hat oder nur ein Meeting, dass man den Tag mal nutzt, um daheim zu bleiben. Ich persönlich habe ein bisschen Mühe, wenn die Leute so militant sagen, der Mittwoch ist immer mein Homeoffice-Tag und dann verteidigt man den so, weil das führt eigentlich dann genau zu Inflexibilität statt Flexibilität. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim wichtigsten Thema. Homeoffice Day oder Homeoffice-Arbeit oder neue Arbeitsformen, das ist ein Gehen und ein Nehmen und nicht ein militantes Fordern, sondern ein sich gegenseitig entgegenkommen. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Für mich als Journalist ist natürlich zuhause etwas machen, ist natürlich logisch. Wenn ich einen Text schreiben konzentriert daran arbeiten, dann ist das gut. Wenn ich mich, wie du sagst, kann verschanzen kann, weil dann habe ich keine Leute, die mich ablenken im Newsroom. Man kann sich vorstellen, da ist ein riesiger Wusel rundherum. Dort ständig läuft jemand vorbei. Man hört so mit einem Ohr immer, was rundherum passiert. Manchmal, wenn die Newslage ruhig ist, passiert nicht so viel. Aber wenn ich etwas grosses Ereignis sein, dann kommst du nicht mehr zum Arbeiten und dann ist logischerweise, dann ist das sinnvoll. Aber was für Arbeiten sind für dich dann sinnvoll gewesen, die ins Homeoffice zu verschieben?
Also vielleicht zuerst, da gibt es ja auch Studien, die zu diesen Unterbrechungen ein Zahlen liefern. Also man sagt eigentlich, das ist eine Studie von der HSG, Professor Oliver Gassmann, die sagt, alle 11 Minuten wird man unterbrochen im Grossraumbüro. Und dann braucht es 8 Minuten, bis man wieder voll konzentriert ist. Und das zeigt, dass das eigentlich eine Serie ist von Sprints, wo man konzentriert ist und der Rest ist man abgelenkt. Das heisst, umgekehrt, im Büro kann ich mich gut vernetzen, kann mich gut austauschen, formell und informell, also die abgemachten Meetings oder die spontanen Begegnungen. Und zuhause bin ich vor allem gewesen, wenn ich mal zum Beispiel einen Text schreiben oder ein Interview beantworten. Genau das Gleiche wie du, und ich einfach gewusst habe, jetzt muss ich mal ein bisschen allein sein und Zeit haben zum Denken.
Du hast schon die Führung erwähnt. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit als Arbeitnehmer, jetzt sich seinem Chef ein bisschen zu entziehen, wenn man sich zu sehr überwacht vorkommt und das Gefühl hat, der schaut mir ständig über die Schultern oder der ist jetzt zu fordernd oder wie auch immer, dann hat man vielleicht die Vorstellung, dass zuhause das ein bisschen ruhiger abläuft. Ist das dann ein Problem von dieser Arbeitsform auch?
Ich glaube, grundsätzlich, das Thema Homeoffice ist so eine Mülltonne für alles, was nicht funktioniert im Büro. Oder?
Ja.
Das heisst, die das Problem haben, Chef, Mitarbeiter, die haben das Problem auch im Büro. Und die haben auch dort ihre Spiele und Vermeidungsmöglichkeiten. Ich glaube, in einer gesunden Kultur versucht man einen guten Mix zu haben, von sich gesehen, aber auch einem anderen genug Freiraum zu lassen, um sich zurückzuziehen und dann auch nicht gerade in Kontrollfanatismus zu verfallen, sondern dass man einfach weiss, man hat klare Ziele, man führt über die Ziele und zwischendurch hat man einmal Standortgespräche. Und ich habe mir ja ein bisschen bisschen organisieren. Also man muss ja nicht einander sehen, ständig um können, gut zusammenzuarbeiten, sondern man kann ja das ein bisschen gesitteter machen. Mhm. Und zu der Frage von den Negativeffekten habe ich ein lustiges Paper gelesen von 1994, wo das E-Mail eingeführt wurde. Und da hat man genau die gleiche Angst gehabt. Also man hat so ein bisschen gesagt, ja gut, jetzt mit E-Mail, dann wird man ja mit dem Chef gar nicht mehr reden, sondern man tut sich dann die negativen Sachen per Mail schreiben und das ist ja auch schlecht. Also ich glaube, die Learning ist, immer wenn ein neues Medium kommt, dann kommt es zuerst die ganzen negativen Effekte ab über. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo wir uns überlegen, wie machen wir denn das Beste daraus, aus diesen neuen Arbeitsformen und können vielleicht negative Effekte umschiffen.
Mhm. Machen wir vielleicht an dieser Stelle die Vision ein bisschen weiter auf. Wie denkst du, ganz generell verändert sich unsere Arbeitsweise in Zukunft?
Ich glaube, es gibt mehrere Bewegungen. Das eine ist so die Arbeitsformen. Wir haben jetzt immer so geredet über das Büro und das Homeoffice. Das ist so ein First und Second Place. Dann kommt noch ein Third Place dazu, also der dritte Ort. Und da sind im Moment so Coworking Hubs sehr stark am Kommen. Coworking Hubs, sagt man oft, das ist so ein Alone Together. Also da gehen die Asozialen sich treffen. Und das ist ein völliger Druckschluss. Ich glaube, wenn man wirklich gut hinschaut, dann ist Coworking spannend, ist eigentlich Co-Creation. Nämlich wenn die etablierten Unternehmen, wie jetzt vielleicht Microsoft oder Swisscom-Mitarbeiter, dann ein Start-up treffen und, oder Freelancer und dann werden die Ideen austauscht. Dort haben wir jetzt übrigens gerade das Pilotprojekt in Genf, vor 3 Monaten geht, wo Microsoft und Swisscom-Mitarbeiter in Hubs in der Region Genf arbeiten. Und dann schauen wir einfach mal, passiert denn die Vernetzung auch wirklich oder ist das nur ein frommer Gedanke? Das ist so ein der eine Effekt, den wir sehen. Und das andere läuft dann so ein unter dem Thema Freelance-Economy. Also unsere Wirtschaft verändert sich im Moment stark. Wir haben viele Leute, die nicht mehr wollen, einfach sich 100% oder 80% anstellen lassen, sondern die sagen, ich möchte ganz auf meiner Leidenschaft unterwegs sein. Ich habe dafür vielleicht 5, 6 Projekte bei verschiedenen Firmen. Das heisst, ich bin meine eigene Firma und du mein Talent selber am Markt verkaufen. Und das geht heute natürlich sehr gut mit Technologie. Also ein Smartphone, ein Laptop, gute Social-Media-Präsenz lange eigentlich schon und das ist eine riesige Chance und wird unsere Wirtschaft recht verändern.
Mhm. Also Coworkspaces, das hat man früher, glaube ich, hat man dem Bürogemeinschaft gesagt, aber heute geht es darüber aus, sagst du, dass man auch, dass das auch temporäre Konstellationen können sein, dass man sich einfach mal trifft, projektmäßig oder dass auch Leute, die in grossen Unternehmen arbeiten, dann temporär sich mit anderen Leuten treffen.
Genau, also die Idee ist eigentlich, dass man so wie einen Innovation Day daraus machen würde, also dass man sagt, ich gehe bewusst dorthin, ich tue mir auch nicht gerade alles zuplanen mit Aufgaben, die ich möchte lösen, sondern ich tue auch Kaffeepausen, suche gezielt Gespräche mit neuen Leuten. Und die guten Coworking Hubs, die haben auch inzwischen ein Programm rundum. Also die haben dann ihre Creative Breakfasts, die haben gezielte Formate, wo sich vielleicht Startups vorstellen, pitchen und wo man sich nachher austauscht. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt anschaut, ist das super spannend. Dann ist es wirklich mehr als einfach ein Tisch im gleichen Büro mieten.
Zum ein bisschen Büro mieten sparen, ja. Also da kann man sagen, dort ist die Idee oder eine von den Ideen ist, kreativer zu werden, mit mehr Leuten in Kontakt kommen, nicht immer nur die gleiche Nase im Büro treffen.
Genau, also gezielt Vernetzung. Und auch dort, wenn man schaut, Innovationsforschung, dann sagt man eigentlich so ein plakativ, Innovation happens at the edge, also quasi am Rand vom Ökosystem. Und dort ist halt wirklich die grosse Frage, wie kommt man an den Rand an? Wenn man jetzt schaut, in der Schweiz gibt es ein paar Beispiele, wo Firmen mit internen Labs oder Accelerators versuchen, sich ein bisschen die schneller Kultur reinzuholen. Dort gibt es aber bereits eine erste Ernüchterung, also dass die solche geschützten Zellen im Unternehmen oft nicht funktionieren, weil sie halt doch zu nahe sind am eigenen System und zu viel von der Regulierung im Unternehmen bremst werden. Und ich persönlich glaube, dass es viel spannender ist, wenn man rausgeht und Startups halt dort trifft, wo sie sich bewegen und nicht die reinholt und dann solche pseudo-coole Turnschuhe auf den Sofas rumhockt. Also ich glaube, das ist ein Ansatz, der nicht wirklich funktioniert.
Leuchtet ein. Ein weiteres Ziel ist Produktivität. Ich glaube, das tönt immer gut, wenn man so ein Projekt startet. Ist das einfach eine Behauptung oder kann man das auch belegen, dass wirklich Produktivität steigt, wenn Leute flexibler sind, wie sie arbeiten?
Ja, also ich glaube, dort geht es ja vor allem nicht darum, dass sie das allein, wie man im Zug schafft oder von überall aus, tut ja noch nicht Produktivität fördern. Mhm. Aber ich glaube, das Ziel von dem Ganzen ist ja, dass man eine Kultur schafft von der Eigenverantwortung, die näher ist an einer unternehmerischen Denkhaltung. Und vielleicht ein kleines Beispiel, wenn jemand verkältet ist und nicht möchte andere anstecken im Büro, dann bleibt er zuhause. In einer Firma, wo man nicht kann von zuhause aus arbeiten kann, fällt er einfach einen Tag aus. Jetzt ich zum Beispiel, der sehr gerne arbeite, würde dann halt einfach zuhause vielleicht 5-6 Stunden arbeiten, statt dass ich ganz ausfalle. Und wenn man dann so Elemente anschaut, dass die Leute sich halt anders auch für die Firma einsetzen und dafür für sich auch können, Freiheiten rausnehmen, dann steigt am Schluss Motivation und wahrscheinlich führt die gestiegene Motivation nachher zu einer höheren Produktivität.
Mhm. Heisst aber, dass man sich vertraut, das heisst, das Unternehmen muss dem Arbeitnehmer vertrauen, dass der dann wirklich schafft und etwas macht und umgekehrt muss der Arbeitnehmer dann auch wirklich etwas tun und nicht sagen, ja, ich tue so, ich behaupte, ich habe jetzt geschafft, gehe aber eigentlich an den See oder ein bisschen spazieren oder sitze in Spunten ohne Laptop.
Das ist das absolut Zentrale und das ist auch die Schwierigkeit an diesem Thema. In einer idealen Welt führt man die Mitarbeiter über Ziel und überlässt ihnen die Art und Weise, wie sie die Ziele erreichen. Und dann kommt es auch nicht darauf an, ob er am Nachmittag am See ist und, oder im Spunten, dann muss er es halt am Abend oder am Wochenende machen. Also dann setzt man sich ja die Ziele selber und man sieht auch, ob man die Ziele erreicht. De facto ist das schon noch schwierig. Also wir haben ja eine Studie gemacht im Rahmen des Homeoffice Day, wo wir so herausgefunden haben, das sind sehr grosse Ängste im Spiel. Und das Interessante ist, dass bei den Anfängern von flexibler Arbeitskultur ist die Angst, dass der Mitarbeiter, der nicht rum ist, der schafft zu wenig. Und bei den Fortgeschrittenen ist plötzlich die Angst, dass er permanent schafft. Also dass er in ein Burnout reinläuft. Und das zeigt so ein bisschen die Unsicherheit, oder? Dass man zwei völlig unterschiedliche Ängste hat beim genau gleichen Thema.
Burnout ist ein Stichwort, das mir auch eingefallen ist zu dem Thema. Auf das können wir gerade noch, ich würde zuerst noch die Ziele durchmachen, durchhecheln. Eins ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das heisst aber schon nicht, dass ich dann meine Kinder hüten kann und gleichzeitig arbeiten für mein Unternehmen.
Absolut. Also das ist sicher ein Druckschluss und da ärgere ich mich auch masslos über all die Fotos, die auch Arbeitskollegen von dir einmal zum Artikel posten, nämlich die junge Mutter mit dem Baby auf den Knien. Das ist Blödsinn. Ich glaube, man muss sich ein bisschen schauen. Zum einen, Flexibilität heisst natürlich, wenn ein Kind krank ist, dass man vielleicht trotzdem mal arbeiten kann und beim Kind bleiben. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Und das andere ist, dass man eher seinen Tag flexibler gestalten kann, also dass man mit dem Kind noch zum Morgen essen kann, statt dass man sture Macht im Büro bringen, im Büro sein. Mhm. Oder wenn man Kinder hat, die schon in der Schule sind, dass man einen Tag zuhause bleiben und am Mittag mit den Kindern essen. Das gibt sich auch ein bisschen Entlastung in den Familien. Aber mit Kind im Raum arbeiten ist klar nicht das Thema. Das sehe ich genau gleich.
Mitarbeitermotivation wäre dann am Schluss wirklich auch, wenn man das Gefühl hat, da wird einem vertraut und ich wenn ich meine Arbeit mache, so, dann kann ich das machen. Und das ist der Idealfall. Was kann dann alles schief gehen?
Also vielleicht zuerst zu der Motivation, da gibt es eine Studie, die sagt, wenn ich Vorschussvertrauen gebe dem Mitarbeiter, zahlt er es mehr als zurück. Das ist gleich wie wenn ich in der Mikrokasse stehe und eine alte Frau mir das Portemonnaie gibt und sagt, ich soll das Münz abzählen, dann nehme ich nicht 5 Stutz raus. Oder? Und ich glaube, auf diesen Effekt müssen wir wieder spielen. Dann ist natürlich die Frage, in jedem System gibt es ein paar schwarze Schafe, vielleicht sind es 2-3%. Das sind aber auch die im Büro arbeiten, die Kaffeepausen ein bisschen zu verlängern und Candy Crush zu spielen. Also wäre es eigentlich schade, auf diese schwarzen Schafe Kultur auszurichten. Und auf die Frage, was kann man dort machen? Ich glaube, auch da wieder gute Führung. Ein guter Chef weiss, dass es Mitarbeiter gibt, die kann einfach rennen lassen. Vielleicht sieht das nur alle 2 Wochen mal, das ist jetzt ein Extremfall. Und es läuft und er muss nicht intervenieren. Und dann gibt es andere, wo man halt immer wieder muss auf die Seite nehmen und fragen, wo stehen wir, was hast du überlegt, wie kann ich dich unterstützen. Und das macht es Schwierige aus an dem Thema, dass die Führung sich verändert, dass es nicht mehr das Gleiche für alle gibt, sondern man muss in der Lage sein, zu unterscheiden und differenziert zu führen.
Sind Führungskräfte im Schnitt in der Lage, das zu leisten? Ich weiss aus eigener Erfahrung, ohne da jetzt Namen zu nennen, es gibt durchaus auch Führungskräfte, wo dann das nicht wollen, nicht können, die finden, ich habe einen militärischen Stil, jetzt im Extremfall, ich mache eine Befehlsausgabe und das müssen alle stramm stehen.
Ja, interessanterweise sieht man dort gerade in verschiedenen Branchen, dass das zum Teil sich die Leute sehr schwer tönt. Also wenn man jetzt schaut, im Bankenumfeld ist so das Thema Führung auf Sicht noch ein grosses Thema. Oft auch so mit der Angst verbunden, wenn ich nicht präsent bin, könnte ich bei der nächsten Sparrunde meinen Job über Klippen springen. Ich glaube, das ist ein Wandel. Ich glaube aber, der findet statt. Also das ist, Digitalisierung ist unumkehrbar. Von dem her siehst du mehr die Frage, mit welchem Tempo tut man sich adaptieren. Und dort haben die Firmen natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Also man kann ja zum Beispiel auch sagen, wir wollen, das gilt grundsätzlich für alle. Also muss es der Chef möglich machen und dann geht es nur noch ums Wie aushandeln. Das Gleiche sehen wir ja bei Teilzeitstellen. Es gibt Firmen wie eine SBB oder AXA Winterthur, die sagen, grundsätzlich muss jede Stelle 80 ausgeschrieben sind, also man kann nicht mehr 100 ausschreiben und dann nimmt man schon sehr viel von so Willkür aus dem System und das ist nachher wieder die Frage von der Unternehmensleitung, die das ermöglichen muss.
Ist es bei gewissen Unternehmen vielleicht auch einfach eine Sparmassnahme verkappt? Man kann sich so modern geben, indem man zum Beispiel so etwas einführt wie Desksharing, aber es ist eigentlich nur, du hast weniger Schreibtisch, weder Mitarbeiter, weil eben wegen diesen Mitarbeitern, die Teilzeit angestellt sind, und es muss dann halt jeder schauen, wo er anhockt, wenn er am Morgen kommt. Das wäre so eine flexiblere Arbeitsform, die für mich aber ja, eben so den Sparanstrich hat.
Ich glaube, das sind auch die Projekte, die scheitern, wo die Mitarbeiter das Gefühl, es schmeckt ein bisschen nach einer Sparrunde auf meinem Buckel. Das glaube ich schon auch. Aber wenn wir schauen, Studie, wie häufig ein Arbeitsplatz durchschnittlich ausgelastet ist, dann sind wir bei Zahlen zwischen 30% und 50%. Und zwar auch bei Mitarbeitern, die 100% arbeiten. Das heisst, Mitarbeiter haben nebst Krankheit, Ferien, externe Meetings, sie haben einfach Verpflichtungen außerhalb vom Büro. Und wenn man sich dann so wieder überlegt, jetzt Microsofts Beispiel, sind Mitarbeiter immer frustriert gewesen in der Mitarbeiterbefragung, dass es zu wenig Meetingräume hat, dass man nicht kurzfristig einen Meetingraum buchen kann. Und dann ist ja die Idee, zu überlegen, wir tun statt leere Arbeitsplätze haben, mehr Meetingräume schaffen oder Zonen, wo man mal Kaffee trinken kann auf einem gemütlichen Sofa. Wenn man sie so umsetzt, dann ist es für alle ein Gewinn, weil man hat mehr Zonen zur Verfügung, die zu der Arbeitsaufgabe passen, statt dass man einfach einen Tisch hat, wo man dann nur zur Hälfte belegt.
Ist dann in dieser Entwicklung ein Grossraumbüro ein Auslaufmodell oder gehört das, hat das immer noch Berechtigung?
Also heute reden wir ja eigentlich von so Zonenkonzepten, also wo man je nach Aufgabe eine andere Zone nutzt. Das heisst, der Mitarbeiter verbringt den Tag nicht mehr einmal, sondern er wählt aus, wo er seinen Tag verbringt. Also ich glaube, das Büro, wo primär aus Einzelarbeitsplätzen bestehen und ein paar Meetingräumen, das ist ein Auslaufmodell. Jetzt, wenn man heute sieht, wenn ein Büro umgebaut wird, wird meistens die Anzahl Zonen, die Mitarbeiter zur Verfügung stehen, wird verdoppelt und es gibt mehr Social-Zonen. Also so die Sofa-Ecken, die so Starbucks-mässig daherkommen. Und die Logik ist ja, liegt auf der Hand. Mitarbeiter kommen ins Büro, um sich zu vernetzen, also brauchen sie andere Räume als den Einzelarbeitsplatz. Und das sieht man im Moment auch umgesetzt in den neueren Bürokonzepten.
Du hast es schon kurz angetönt. Die Schwierigkeit bei dem ist tatsächlich, dass man, wenn man nicht mehr so klar trennt zwischen da ist jetzt meine Arbeitszeit und da ist meine Freizeit, wenn man auch zu Hause arbeiten kann und dann ist das, was man so als Work-Life-Balance bezeichnet, in Gefahr, eben außer Balance zu geraten, dass man nicht mehr aufhört am Abend, dass man schafft bis in alle Ewigkeit, dass man das nicht mehr klar trennt überkommt. Vielleicht auch das Abschalten ist einfacher, wenn man weiss, jetzt bin ich zu dem Haus ausgelaufen, zu dem Arbeitsplatz aus, jetzt ist Ruhe. Wie kann man dort die negativen Auswirkungen abfedern oder verhindern?
Auch dort ist eigentlich wieder das Thema Führung wichtig. Also ich bin der Meinung, solange ich mit dem umgehen kann, sollte der Chef oder die Chefin mich machen lassen und im Prinzip einfach gut begleiten, aber nicht reinschwätzen. Also nicht, wenn ich mal ein Mails nach dem 12 Uhr schreibe, das Thema Burnout aufs Tapet bringen. Jetzt ist es aber schon so, und das ist vor allem bei jungen Leuten, die sehr viel noch leisten wollen und hoch motiviert sind, die haben dann plötzlich Mühe, die Grenzen zu ziehen. Und dort lohnt es sich einfach schon früh, ein Gespräch zu führen. Und sehr oft ist es die Wertschätzung, wo sehr wichtig ist. Also ich habe auch bei meiner Zeit bei Microsoft mit meinem damaligen Chef, hat einmal sehr smart und brillant gesagt, schau, von dir sagt man, du wärst noch ein Burnout-Kandidat. Ich möchte da nicht reinreden, aber einfach, ich finde es wichtig, dass das Thema im Auge behalten ist. Und ich habe das super gefunden, weil er hat mir damit signalisiert, du schaffst genug, du musst mehr beweisen, dass du nicht zu viel schaffst. Und ich sehe mich nicht als Burnout-Kandidat, aber so kleine Zeichen helfen, zum Sicherheit zu bekommen, wo man sich befindet. Und dann gibt es halt andere Massnahmen, dass wenn ich als Chef am Wochenende E-Mails schicke und ich merke, die Leute antworten gerade innerhalb 5 Minuten, sollte ich das vielleicht einmal thematisieren. Also ich sage, hey, es hat geregnet, ich habe gerade Zeit gehabt, ich möchte wirklich nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich erwarte eine Antwort. Und das ist einfach wichtig, dass man darüber redet und dass ich beobachtet, weder bevormundet noch einfach die Leute allein lässt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Setzt aber wiederum eine sehr hohe Ethik in der Führung voraus, weil es gibt ja unter anderem, man kann sich auch vorstellen, die finden, ja super, die sollen es arbeiten, bis umgehen, je mehr, desto besser, weil so spare ich mir ja vielleicht auf 5 Mitarbeiter einen, den ich sonst extra müsste anstellen müsste, zusätzlich um die Arbeit zu machen, wo jetzt die Leute halt in Selbstausbeutung abliefern.
Ich glaube, jeder, der dort ein bisschen über seine Nasenspitze rausdenkt, weiß, dass Burnout ist für die Person schlimm, das ist für das Team schlimm und auch für es gibt auch schlechte Signale in der Firma. Also ich glaube, das lohnt sich echt nicht. Und wir sind in der Schweiz immer Wissensland, das heisst, wir tun vor allem Wissensarbeit beschäftigen, die mit Ideen und mit Kreativität Geld verdienen. Und nur ein ausgeruhter, zufriedener Mensch ist kreativ. Und das wissen und sollten die Chefs auch wissen, dass man mittelfristig nur mit einem gesunden Mitarbeiter Erfolg hat.
Mhm. Wir haben, obwohl das eine Techniksendung ist, jetzt gar noch nicht kein Wort über Technik verloren. Was ist Technik, die einem da unterstützen kann? Muss man sich mit Videoconferencing umschlagen? Muss man Yammer brauchen? Muss man Slack installieren? Muss man, ich weiß es nicht.
Also jetzt kann ich ja endlich auch meine Botschaften bringen. Genau. Office 365 Yammer. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man sagt ja so ein Technik, die reift, verschwindet. Also im Idealfall ist der Mitarbeiter einfach überall, wo er ist, hat auf das Zugriff, den er braucht und kann mit den Leuten kommunizieren, die er will. Also das ist mal so ein Bild von der Technik, die sollte nicht im Vordergrund stehen. Das Wichtige ist aber schon, dass man seine Daten überall, von überall aus kann zugreifen kann. Also das ist das Thema Cloud Computing sicherlich wichtig. Und das andere ist, dass man auf Unified Communications Lösungen setzt. Das heisst, dass ich kann sehr einfach sehen, wer vom Team ist jetzt verfügbar. Dass ich über Chat zum Beispiel anfragen kann, hast du schnell Zeit für einen Call? Dass ich den Präsenzstatus sehe und auch, du hast Yammer erwähnt oder Slack, dass man Netzwerke hat, wo man auch kann, zum Beispiel mal zusammen Sprint Storming machen, ohne dass man im gleichen Raum ist. Also dort tut die Technologie unterstützen, dass eigentlich das Zusammenarbeiten virtuell und physisch relativ ähnlich ist.
Aber in dem Moment ist es richtig, dass wir nicht zu viel über Technik geredet haben, weil das Einzige, was man kann sagen kann, ist, sie ist dann gut, wenn sie funktioniert und einem nicht in die Quere kommt und man sich nicht weiter muss mit der Technik selber beschäftigen.
Im Prinzip, ja. Wäre aber nicht ganz ehrlich. Also ich glaube, ich habe jetzt auch Beispiele erlebt. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe ein Meeting mit 4 Leuten. Davor hat sich eine Person eingewählt via Link. Das ist jetzt bei einer Kultur wie Microsoft oder anderen so, dass man auch von überall aus teilnehmen kann. Also man schickt in der Meeting-Einladung nicht nur den Meeting-Raum, sondern den Link, um sich reinzuklicken. Eine Person drin war. Alles perfekt, funktioniert, super Meeting. Laufe ich raus, trifft die Person an der Kaffeemaschine. Sage ich, ja, aber du bist doch, ich habe gemeint, du bist nicht da. Und dann hat sie doch, ich bin schon da, aber ich würde sicher nicht eine Stunde einsetzen für ein Thema, das für mich nicht ganz so wichtig ist, wie für die Leute, die eingeladen haben. Also auch da wieder, auch wenn man Technik hat, man kann Skype bedienen, man weiss, wie es funktioniert, es ist immer noch der Mensch dahinter, der eigentlich müsste sagen, hey, ich komme sehr gerne, aber mach doch die Agenda so, dass ich 15 Minuten dazukomme und dann komme ich auch. Und das ist wichtig. Die meisten Firmen haben mit dem letzten Teil, den wir jetzt gerade geschildert haben, nämlich so die Spielregeln und das neue Aushandeln von der Zusammenarbeit, haben am meisten Mühe mit dem.
Ja, und was uns angeht, haben wir für heute genug geschafft. Die Work-Life-Balance erfordert jetzt einen nahtlosen Übergang ins, nein, nicht ins Wochenende. Ich habe Wochenende geschrieben in meinem Manuskript, aber ich habe eigentlich Feierabend gemeint. Es ist noch ein bisschen früh für das Wochenende. Nächste Woche geht es, wo wir jetzt über das Arbeiten geredet haben, dann ums Vergnügen, ums Spielen. Wir reden über Drohnen und über smarte Gadgets, die man mit seinem smarten Phone kann steuern kann und viel Spass damit haben. Das in einer Woche. Ich sage der Barbara Josef ganz herzlichen Dank, dass sie da war. Reaktionen, Lob, Tadel und Fragen für Kummerbox Live deponiert ihr bei unserer altbekannten Adresse, nämlich digital@stadtfilter.ch. Ich sage Ciao miteinander, mein Name ist Matthias Schüssler. Habt einen schönen Abend.